Deutschlandfunk, Information und Musik.
Heute Morgen durften wir wieder eine Stunde länger schlafen. Diese eine Stunde, die im kommenden Frühjahr wieder einkassiert wird. Wenn man einen Eindruck davon haben will, wie wenig Zeit souverän wir alle sind, wie wenig wir selbst bestimmen über unsere Zeit, dann wäre dieser Morgen der Zeitumstellung ein ziemlich passender. Über Zeit und was sie mit Macht und Freiheit zu tun hat, habe ich vor der Sendung mit der Journalistin und Autorin Theresa Bücker gesprochen. Alle Zeit heißt deren Buch. Ich habe sie zum Start gebeten, mal ganz weit zurück ins Zeitparadies zu gehen, in die Kindheit. Dort hat es nämlich niemand eilig. Dort hat man alle Zeit der Welt.
Kinder blicken auf die Zeit als etwas, das ihnen tatsächlich frei zur Verfügung steht, was auch kein Ende hat, was sie nicht begrenzen müssen. Erwachsene gehen schon tatsächlich eher in der kapitalistischen Logik daran und wollen die Zeit sehr effektiv einsetzen, haben Termine, die klar begrenzbar sind. Und man kann in der Zeitsozialisation von Kindern tatsächlich feststellen, dass sie Zeitdruck erstmal nicht kennen. Und wenn man das einstuft, wie sie an die Zeit herangeführt werden, dann sind sie dann Erwachsenen gleichgestellt, wenn sie Zeitmangel und Zeitdruck benennen können. Also wenn sie das erste Mal in der Schule sagen können, mir fehlt da die Zeit, ich muss etwas schneller machen, dann kommen sie in der Erwachsenenwelt an.
Das fehlende Zeit oder Zeitdruck oder wenig Verfügung über die eigene Zeit, dass das Probleme sind, die viele Menschen belasten, das weiß man. Das Besondere an Ihrem Buch ist aber nun, dass Sie dieses Zeitproblem nicht als Folge von anderen Problemen ansehen, sondern als den Quell vieler Probleme, also den Ursprung. Was läuft nach Ihrer Meinung denn falsch am Verständnis von Zeit oder am Umgang mit Zeit?
Ich denke, dass wir uns so sehr an Zeitdruck gewöhnt haben und ihn normalisiert haben, dass die meisten Menschen nicht erkennen, dass eben den Zeitdruck, den wir verspüren, das Ergebnis von der politischen und gesellschaftlichen Ordnung ist, die sich verändern lassen würde. Und mein Plädoyer dafür ist, Zeit wieder zu politisieren und zu sehen, dass Zeit eigentlich das ist, auf dem unsere Freiheit basiert, das ganz, ganz wichtig ist für Demokratie, das eigene Leben, die Gesellschaft zu gestalten und deswegen diese Wiederaneignung von Zeit auch so wichtig ist und Zeit eben etwas ist, um das man politische Kämpfe austragen kann und über das auch politische Macht ausgeübt wird. Aber da Zeit uns ja immer umgibt und im Hintergrund quasi mitläuft, haben wir das Bewusstsein dafür momentan nicht.
Aber dass Zeit politisch ist, das weiß jeder, der sich mit Gewerkschaften beschäftigt. Wenn wir auf die Geschichte der Arbeitszeitpolitik der Gewerkschaften gucken, sagen wir der letzten 50 oder 60 Jahre, dann ging es ja immer sehr zentral darum, für weniger Zeit gleiches oder fast gleiches Geld zu bekommen. Das ist Ihnen aber zu eng gedacht?
Nein, das ist absolut richtig. Also dass Zeit politisiert wurde, das kommt ganz stark von den Gewerkschaften. Aber da ist in den letzten Jahren einfach sehr, sehr wenig passiert. Der 8-Stunden-Tag, der ist über 100 Jahre alt. Und die Gewerkschaften hatten tatsächlich in den 80er Jahren ausgerufen, bis zur Jahrtausendwende die 30-Stunden-Woche erreicht zu haben. Nun wissen wir ja, dass das nicht passiert ist und dass es in der Senkung der Arbeitszeiten nur sehr, sehr wenige Fortschritte gab. Die Tarifbindung in Deutschland nimmt zudem auch ab. Also viele Leute sind gar nicht mehr in Gewerkschaften, arbeiten nicht in Tarifverträgen. Und das wäre eben ein wichtiger Ansatz, zu sagen, wenn wir Arbeitszeit als etwas erkennen, das politisch ist, dann müssen wieder mehr Menschen in Gewerkschaften, dann muss die Tarifbindung erhöht werden. Aber, das würde ich eben auch kritisch sehen, der gewerkschaftliche Gedanke greift da eigentlich nicht weit genug, weil er die unbezahlte Arbeit, also die Fürsorgearbeit zu Hause aufspart und die meisten Gewerkschaften sich auch nicht damit beschäftigen, wie viel Freizeit brauchen wir eigentlich und die Zeit für demokratisches Engagement mitdenken.
Weil Sie gerade Care-Arbeit, Sorgearbeit oder unentgeltliche Arbeit genannt haben, Sie werden ja oft als feministische Autorin bezeichnet. Ist es für Sie ein Ärgernis, wenn dieses zu wenig Zeit haben sogar als Frauenthema bezeichnet wird? Ist es ein Problem, dass es als Frauenthema benannt wird?
Also die Zeit in unserer Gesellschaft ist auf jeden Fall entlang der Geschlechter ungleich verteilt. Die Männer haben einen größeren Zugriff auf die bezahlte Arbeitszeit. Die Frauen verbringen eben mehr Zeit in unbezahlter Arbeit. Und das ist einer der Punkte, wo eine gesellschaftliche Ungerechtigkeit reinkommt, allein aus wirtschaftlicher Sicht, weil Frauen häufiger dazu gedrängt werden, eben die unbezahlte Familienarbeit zu machen und dann ihre Arbeitszeit im Beruf nicht erhöhen können. Und man kann das auch in der Freizeit sehen, dass bei Mann-Frau-Paaren, die vielleicht auch Kinder haben, die Männer am Wochenende tatsächlich mehr Freizeit haben und dementsprechend auch mehr Zeit haben, ihren eigenen Interessen nachzugehen, Freunde zu treffen. Und das spüren wahrscheinlich viele Menschen, dass da schon ein Ungleichgewicht besteht. Aber die feministische Bewegung hat das an dem Punkt noch nicht so auf den Punkt gebracht. Also wir reden schon über Fürsorgearbeit und auch über die Berufswelt. Aber dass Zeit da eine ganz entscheidende Rolle spielt und eben auch darüber verhandelt werden muss und nicht nur über Geld, das war mir ein Anliegen, das mit dem Buch zu zeigen.
Was hat denn, wenn ich das so ganz umfassend frage, was hat denn Zeit mit Macht und mit Freiheit zu tun?
Zum einen hat Zeit einen Einfluss auf der individuellen Ebene. Also ich brauche Zeit, um mich auch persönlich entfalten zu können. Und das können eben nicht alle Menschen während der Arbeit. Und der öffentliche Diskurs und auch die Arbeitswelt hat das so ein bisschen dahin verschoben, weil wir eben oft hören, Menschen können ihre Leidenschaften im Beruf verwirklichen und sich dort entfalten. Und das trifft nur für einen kleinen Teil der Berufstätigen zu. Viele können das eben nicht. Und das ist auch nicht der Anspruch, den man wirklich an jeden Job formulieren kann. Das heißt, wir brauchen Zeit neben der Arbeit, Zeit neben der Familie, um unseren Interessen nachzugehen und unserer Persönlichkeit eben nochmal einen anderen Schliff zu geben. Und gesellschaftlich brauchen wir einfach Zeit, um miteinander in Kontakt zu stehen, sei es im persönlichen Umfeld, mit Freundinnen und Freunden, in der Nachbarschaft, aber eben auch ganz zentral im zivilgesellschaftlichen Engagement, weil was Gesellschaft ausmacht, das steht in Deutschland ganz stark auf den Schultern von Ehrenämtern und auch die Politik ist eben sehr stark ehrenamtlich engagiert. Alle Parteien in Deutschland haben das Problem, dass ihnen die Mitglieder teilweise wegsterben oder auch nicht genug neue Leute nachkommen. Gerade auch Eltern und pflegende Angehörige, die fehlen in den Parteien, weil sie tatsächlich nicht die Zeit haben für demokratisches Engagement. Und wenn wir das Bild vertreten, dass wir eine lebendige Demokratie haben wollen, dass sich wirklich jeder einbringen können soll, dann muss auch politisch diese Zeit mitgedacht und gewährt werden.
Und es gibt ja dieses Vier-Stunden-Modell der Soziologin Frigga Haug, das Ihnen sehr sympathisch ist. Jedem Erwachsenen sollen demnach pro Tag 4 Stunden Zeit für Erwerbsarbeit, Sorgearbeit, für Selbstvorsorge oder für gesellschaftspolitisches Engagement zur Verfügung stehen. Ist das eine Aufteilung, die Sie sympathisch finden?
Frigga Haug hat das nicht so gemeint, dass tatsächlich jeder Tag so aussehen sollte, sondern sie hat das als Anregung gedacht, um über das eigene Leben nachzudenken und eben eine Intervention damit gemeint, um zu zeigen, das Leben ist mehr als nur Arbeit und Freizeit oder Arbeit und Familie, sondern es gibt weitere wichtige gesellschaftliche Bereiche, die uns zustehen und die wir nicht als Luxus betrachten sollten. Und ob es jetzt genau in 4 Teile aufgeteilt werden muss oder ob es vielleicht noch andere Bereiche gibt, die ebenso wichtig sind, ich finde, das wäre eine wichtige gesellschaftliche Debatte, die wir führen könnten. Deswegen gebe ich in meinem Buch auch kein ganz starres Modell vor oder sage, so sollten wir es machen, sondern möchte einen Anstoß geben, dass wir uns als Gesellschaft fragen können, was braucht die Gesellschaft, welche Zeiten braucht die Gesellschaft, wo können wir vielleicht Sorgeverantwortliche auch entlasten, weil wir wissen, dass pflegende Angehörige einfach sehr, sehr stark überlastet sind und auch in eine gesundheitliche Überlastung gehen. Und das wünsche ich mir, dass wir eben auch vielleicht in der wirtschaftlichen Krise merken, dass das alleine Geld uns nicht zusammenhält und dass auch die ganzen demokratischen Krisen, die wir jetzt in anderen europäischen Ländern sehen, auch eine Warnung an uns sein sollten, dass wir uns eben um mehr kümmern müssen als um die beruflichen Karrieren und darum, dass unser Wohlstand erhalten bleibt, sondern der steht in einem ganz engen Verhältnis eben auch, dass wir als Gesellschaft eine Idee davon haben, wo wollen wir hin und unsere Werte auch im Alltag leben können.
Auch wenn man jetzt zustimmt, irgendwie kommt man ja doch am Gedanken nicht vorbei, dass Zeit eben auch Geld ist. Also wer bezahlt das alles in Zeiten von Fachkräftemangel und der Notwendigkeit, eher mehr und länger zu arbeiten? Kann man ja auch Utopien haben, ohne auf alles eine reale Antwort geben zu müssen. Aber haben Sie eine Antwort drauf?
Ja, ich habe das im Buch ja auch schon auf jeden Fall in Ansätzen analysiert, weil viele denken erstmal, wenn man von der allgemeinen Arbeitszeitverkürzung spricht, dass wir automatisch weniger arbeiten würden. Das ist aber nicht so, weil in Deutschland die Arbeitszeiten ganz stark polarisiert sind. Also wir haben zum einen Menschen, die arbeiten in Vollzeitjobs und oft sehr viel länger, also auch 50 Stunden die Woche. Und dann gibt es daneben eben ganz, ganz viele Menschen, die in Teilzeit und auch in geringfügigen Jobs arbeiten, also in Jobs, die noch mal kürzer sind als 20 Stunden die Woche und die vielleicht nur einen Hilfsjob haben, der 10 Stunden beträgt und über den sie sich erst recht nicht finanzieren können. Das heißt, wenn wir klug darüber nachdenken, wie können wir Arbeitszeit eigentlich umverteilen und wir kommen eher dahin, dass einige Leute auch tatsächlich ein bisschen mehr arbeiten und mehr Geld verdienen können, dann bleibt das Arbeitsvolumen eigentlich recht ähnlich und dann verlieren wir keine Arbeitskraft. Und für den Fachkräftemangel ist es aus meiner Sicht immens wichtig, Arbeitsbelastungen zu reduzieren, weil wir wissen, dass zum Beispiel die Leute in der Pflege oder auch Erzieherinnen oder Lehrerinnen und Lehrer ganz bewusst Arbeitszeiten reduzieren und eher 20, 30 Stunden arbeiten, weil sie sagen, sie können diese Belastungen auf Dauer nicht aufrechterhalten, erreichen das Rentenalter überhaupt nicht. Deswegen müssen wir auch eine Debatte darüber führen, kann die Entlastung entweder über kürzere Arbeitszeiten gelingen, brauchen wir eine Entdichtung in der Arbeitszeit, brauchen wir in einigen Berufen einfach auch mehr Personal. Wir wissen, dass wir viele Erzieherinnen und Erzieher und auch Pflegekräfte zurückgewinnen könnten mit anderen Arbeitszeiten und anderen Arbeitsbedingungen. Also der Fachkräftemangel lässt sich nicht allein mit Migration und Ausbildung lösen.
Wie ist eigentlich Ihr persönliches Verhältnis zur Zeit? Sind Sie gerne pünktlich oder wie viel Wert messen Sie der Pünktlichkeit bei?
Ich bin tatsächlich ein eher pünktlicher Mensch, weil ich eben auch gerne Rücksicht nehme auf die Zeit von anderen. Das ist ja auch der interessante Aspekt an Zeit. Zeit entsteht ja zwischen uns. Also wir spüren Zeit ja, weil wir uns auf andere Menschen hinbewegen, uns mit ihnen treffen oder eben auf sie warten. Deswegen finde ich das auch schon einen guten Umgang, andere möglichst nicht warten zu lassen. Und man kann ja über das Warten lassen auch Macht ausüben, indem man das ganz bewusst tut.
Theresa Bücker war das, die Schriftstellerin und Journalistin. Alle Zeit heißt das Buch, von dem im Gespräch die Rede war.